Welch eine Zusage, bis ans Ende der Welt seine Liebe bleibt. Und auch eine Zusage, die wir uns wirklich fest in die Herzen schreiben lassen können. Seine Liebe bleibt, ganz gleich was kommt. Ein Unbekannter sagte mal, die Bibel ist wie ein Haus, in dem sich leben lässt. Ein großes, schönes Haus, voller Licht, mit offenen Türen und Fenstern, in dem die Menschen zu Hause sind. Es ist eigentlich ein schönes Bild, die Bibel als ein Haus zum Leben zu sehen. Nun, ich bin überzeugt, dass bei den meisten von euch die Bibel auch einen ganz festen Platz und wichtigen Platz im Alltag hat. Und wenn überhaupt, dann nur die ganz teure Hochzeitsbibel irgendwo im Schrank steht und ab und zu mal abgestaubt wird. Muss man ein bisschen besser drauf aufpassen. Aber wir wissen ja auch, dass es bei vielen Menschen anders ist. Die Bibel steht im Schrank, wenn überhaupt eine da ist. Die Bibel als Haus, in dem wir leben können, ist es ein Bild, das uns was sagt? Können wir das als unsere persönliche Erfahrung nehmen? Vielleicht schon eher, dass die Bibel einen wichtigen Platz im Alltag hat. Die Psalmen, die sind für mich was ganz Besonderes. Die sind für mich mehr als Geschichten, die ich lese. Denn sie sind ja gesungene Gebete. Gebete von Menschen, die im Volk Israel gelebt haben. Viele sind von David, das wissen wir, manche auch von anderen. Manche sind sehr persönlich auf eigene Erleben, auf eigene Not oder aber auch auf eigenes Dankbarkeit ausgerichtet. Und manche, die haben gelten so für das ganze Volk. Da werden die anderen mit eingeschlossen. Psalm 126 nimmt meines Erachtens eine ganz besondere Stellung in der Bibel ein. Bis heute fühlen sich viele Menschen mit den Worten dieses Psalms verbunden, obwohl er ja jetzt schon 2500 Jahre alt ist. Und ist ja wirklich was Altes. Das, was den Dichter zu diesen Worten bewegt hat, rührt auch heute noch viele Menschen an. Und manche können ihr eigenes Schicksal in diesem Psalm wiederentdecken. Und so wird es zu ihrem eigenen Lied. Ich lese den auch gleich noch. Noch heute wird dieser Psalm in frommen jüdischen Familien für Feier des Sabbats gesungen oder gelesen. Ganz häufig also. Ich lese ihn jetzt nach der Luther-Übersetzung. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, das sind wir fröhlich. Herr, bringe wieder unsere Gefangenen, wie du die Bäche wieder bringst im Mittagsland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Gott hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Babylon befreit. Und dieser Psalm erzählt davon. Er erzählt, wie groß Gott an dem Volk gehandelt hat. Sie durften zurückkehren aus dem Exil in ihre Heimat nach Jerusalem. Und ich denke, das ist auch mit ein Grund, warum die Juden diesen Psalm am Sabbat singen oder vorlesen, weil auch sie zurückgekehrt sind nach Israel. Sie durften den zerstörten Tempel wieder aufbauen. Und für manche war es vielleicht wie ein Traum. Ein lang ersehnter Traum. So erfüllten sich ihre innigsten Wünsche und ihre tiefste Sehnsucht. Gott selbst hatte ihr Geschick gewendet. Er hatte die Verheißungen der Propheten erfüllt. Und sie wurden so oft verspottet vorher. Was erzählen denn eure Propheten? Wo ist denn euer Gott? Ihr seid hier in Gefangenschaft, abhängig von uns, unserer Willkür. Verspottet und verhöhnt. Und jetzt sahen es alle. Ihre ärgsten Feinde staunten, mussten mit ansehen, mussten eingestehen, Gott, der Herr, hat Großes an ihnen getan. Als ich das so gelesen habe, dachte ich an all die Christen, die im Moment unter großer Drangsal sind, die verfolgt werden, die flüchten müssen. Werden auch sie eines Tages sagen können, Gott, der Herr, hat Großes an ihnen getan? Können sie es vielleicht in kleinen Dingen im Erleben tun, wenn sie irgendwo in Sicherheit ankommen? Gott hat mich begleitet, er hat Großes an mir getan. Der Psalm singt ein Lied der Erinnerung. Und diese Erinnerungen sind so wichtig, sie tun so gut. Wenn man sich so richtig an was erinnert, was man erlebt hat, was gut war, dann lebt das wieder auf, das wird wieder ganz präsent. Und man spürt wieder die Freude darüber, die Fröhlichkeit, die man auch da hatte. Der Herr hat Großes an uns getan. Und dann bleibt es nicht beim Erinnern. Dann wechselt dieser Psalm in Klagen. Unvermittelt kommt jetzt die Klage, eine Wende. Herr, wende doch unser Geschick, hilf uns doch. Denn die Realität hatte die Heimkehrer aus Babylon schnell eingeholt. Das Leben in dem neu aufgebauten Jerusalem war hart. Auch mit dem neuen Tempel. Es war nicht einfach für die Menschen dort. Es kam eine Inflation, die Preise explodierten. Sie konnten ihr Leben kaum bestreiten. Und so manch einer wusste nicht, wie er seine Familie ernähren sollte nach einer schlechten Ernte. Sie hatten Angst, sie hatten große Sorgen und Nöte. Und jetzt waren sie endlich befreit, aber den Himmel auf Erden, den hatten sie noch lange nicht. Und das, was sie erlebt haben in der Befreiung, das, was Gott an ihnen getan hat, dieses Jubeln, dieses Lachen, das war so weit weg, das war gar nicht mehr da. Und sie klagten. Aber wer von uns hat das nicht selbst schon einmal erlebt? Alles läuft gut, es gibt so viel Positives, wir haben wirklich gute Erfahrungen. Was wir anfangen, gelingt. Oder mehr noch, wir erleben, dass unsere Gebete erhört werden. Ich selbst kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, als Jaron, mein Enkel, noch nicht geboren war. Und wir hatten solche Angst um ihn, dass er schwerst krank zur Welt kommen würde. Wir haben gebetet, wir haben gefleht und geweint. Und er durfte ganz gesund zur Welt kommen. Bin ich jetzt immer fröhlich? Bin ich jetzt immer ganz mutig und sobald was nicht so geht in meinem Leben oder wenn es sehr schwer wird, dann weiß ich, Gott hat es in der Hand, ganz gleich, was kommt, er hat es in der Hand. Nein. Ich erlebe immer wieder Tage und Stunden, in denen ich voller Angst bin und mir das Vertrauen in Gott einfach fehlt. Und vielleicht kommt dann auch jemand von meinen Geschwistern und sagt, Gabriele, weißt du noch? Du bist nicht allein. Vielleicht ist es ein Bibelvers, der mir begegnet. Da Gott selber, ja, ich denke, es ist Gott selber, der mir dann bewusst macht, ich bin doch bei dir. Ich habe dich in der Hand. Auch wenn du jetzt nicht weißt, wie es ausgeht. Dass nicht alles so endet, wie wir es uns vorstellen, das muss ich niemandem erzählen. Ich denke an meinen Bruder, der so schwer krank war, zweimal. Wie fröhlich und wie glücklich waren wir, als er die schwere Tumorerkrankung gut überstanden hatte. Aber als er dann operiert wurde und alles ging schief, da verblasste diese Erinnerung. Da war die Sorge viel größer. Und auch die alltäglichen Sorgen und Nöte, die gar nicht so groß und so existenziell sind, können unsere guten Erfahrungen in den Hintergrund rücken. Können dafür sorgen, dass wir vergessen, was Gott Großes an uns getan hat. Und dann kann es schon mal passieren, dass wir resignieren und ins Jammern verfallen. Der Psalm zeigt uns einen besseren Weg, und zwar den Weg der Klage. Und Jammern und Klagen, das ist nicht das Gleiche. Klagen ist etwas ganz anderes. Wer jammert, der bleibt nämlich mit seinem Elend bei sich. Ich arme, schon wieder ich. Mir gelingt aber auch gar nichts. Und immer betrifft es mich. Am besten würde ich überhaupt nichts mehr anfangen. Und. Also ich kann das auch, ich kann auch schon mal jammern. Manchmal behaupte ich ja, tut es mir gut. Aber also ab und zu sind wir auch in einer Situation, wo wir jammern, wo es einfach zu viel wird. Aber der Psalmist, der zeigt uns, wie er sich hinwendet zu Gott. Nicht zu resignieren, sondern dem Elend eine andere Richtung zu geben. Das Volk Israel ist hingegangen zu Gott und hat seine ganze Klage, seine ganze Not ihm gebracht. Und das befreit. Und es eröffnet neue Perspektiven. Es nützt nichts, zu jammern, wie schlecht es uns geht. Und keiner kümmert sich. Und jetzt bin ich schon wieder krank. Und jetzt geht das nicht. Aber zu Gott zu gehen und ihm die Klage hinzulegen, damit geben wir etwas aus der Hand und wir lernen loszulassen. Und dabei kommt auch die Erinnerung, wie Gott in der Vergangenheit für Rettung gesorgt hat. Und in Israel wird die Hoffnung, ja, und auch das Wissen geweckt, dass nichts so bleiben muss, wie es ist. Selbst das schwere Leiden im Holocaust konnte die Hoffnung Israels, dass es sich wieder ändert, nicht löschen. Und das lässt uns auch ahnen, welche Kraft hinter dieser Erinnerung und dieser Klage steckt. Denn dieses Klagen vor Gott bedeutet ja nichts anderes, als hinzugehen und zu beten, mit ihm zu reden. Wir können uns die Hoffnung im Glauben schenken lassen. Und es gilt auch für uns heute, für jeden von uns. Und ich glaube, ganz viele von uns erleben Phasen im Leben, wo es wirklich sehr schwer ist, wo das Leben einfach zu hart wird und wir glauben, wir schaffen das nicht. Dann dürfen wir zu Gott gehen und dürfen klagen. Und wir müssen das nicht alleine tun. Wir dürfen auch mit zu unseren Geschwistern gehen. Wir dürfen gemeinsam beten. Aber wir müssen nicht resignieren. Das heißt nicht, dass wir immer mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gesicht durchs Leben gehen. Und dass immer alles so geht, wie wir es gerne hätten. Ich denke, fast jeder von uns kennt den Vers aus dem Römerbrief: Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und ich bin mir sicher, das ist auch so. Aber wenn dieser Vers benutzt wird, um Menschen in Verzweiflung mundtot zu machen und ihnen zu sagen, halt still. Und sie vielleicht dadurch auch zu hindern, mit ihrer Klage zu Gott zu gehen, dann ist da meines Erachtens etwas falsch. Ich habe das, weiß nicht, ob ich hier schon mal erzählt habe, ich habe das mal in einer Frauenrunde erlebt. Da kam eine Frau und die sagte, mir fällt es so schwer, mit diesem Gott, mit diesem Jesus noch etwas zu tun zu haben. Sie hatte Jahre vorher einen schweren Unfall. Bei diesem Unfall wurde ihr Mann getötet und eines ihrer Kinder schwerst verletzt und hatte auch noch an den Folgen zu tragen. Sie war die Fahrerin des Autos. Und sie hatte den Unfall verursacht. Als in ihrer Not, mit allem drum und dran, sagte man ihr, du weißt doch, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist wie eine Ohrfeige. Sie konnte ihren Weg weitergehen, aber da missbrauchen wir Gottes Wort. Wir wissen, dass Gott uns hält und dass Gott aus unseren Nöten, aus unserer Schuld, aus allem etwas trotzdem weitergeht mit uns und uns trotzdem einen guten Lebensweg beschenkt, mit einem guten Lebensweg beschenken kann. Wenn die Sorge, wenn die Not zu groß ist, wir dürfen immer zu ihm kommen. Und wenn wir daran denken, was Gott schon alles in unserem Leben getan hat, wie viel Großes, dann macht das einfach Mut und Hoffnung. Und es hilft uns auch zu warten. Es hilft uns auch zu ertragen. Und daran dürfen wir uns als Geschwister auch erinnern. So wie die Juden immer wieder den Psalm singen, damit die Größe Gottes in Erinnerung bleibt. Und was ich so schön finde an den Psalmen, sie malen die Hoffnung bildhaft vor Augen. Ich finde dieses Bild wunderschön, wie die ausgetrockneten Bäche im Südland nach der langen Trockenzeit plötzlich wieder Wasser führen und die Wüste in ein fruchtbares Paradies verwandeln. So kann es sein, wenn Gott wie damals unsere Not wendet und uns erlöst. Wenn ich mir das so vorstelle, eine Wüste, alles ist kahl, nichts ist mehr da, kein grüner Grashalm, keine Frucht, nichts. Und dann kommt das Wasser und alles sprießt. Alles wird erfüllt von Leben. Ich finde dieses Bild einfach wunderschön. Und ich finde, es ist ein Bild, das wir uns auch vorstellen dürften. Dass wenn wir uns im Leben, wenn alles karg ist, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, dass auch wir das wieder erleben dürfen, dass Gott unsere Not wenden kann. Ich habe das auch schon erlebt im Krankenhaus, wenn Menschen wirklich schwerst krank waren und ja vielleicht gar nicht mehr am Leben teilnahmen. Und dann liest man ihnen diesen Psalm oder auch einen anderen, der ihnen gut tut. Man spürt und merkt, dass sich etwas regt. Vielleicht ist es nur eine stille Freude in den Augen. Vielleicht merkt man einfach, wie Ruhe in diesen Menschen hineinkommt. Man merkt, dass sich in diesem Augenblick etwas in diesem Menschen tut. Vor kurzem las ich einen Bericht von einem Vater, der über das Leben mit seinem kranken Kind schreibt. Seit der kleine Junge 6 Jahre alt war, wussten die Eltern, dass er eine schwere Erkrankung hat und dass er nicht erwachsen werden würde. Und sie wissen, dass ihr Kind nur noch kurze Zeit bei ihnen ist und dass ihre Aufgabe sein wird, das Kind zu pflegen bis zum Ende. Er hatte eine schwere Erkrankung, die ihn zum Pflegefall machen würde. Und in der Verzweiflung schreibt der Vater des kleinen Jungen von seinem Schreien zu Gott. Aber, und das finde ich so bemerkenswert in diesem Bericht, er beschreibt auch all die schönen, großen und kleinen Erlebnisse, die die Familie trotzdem und mit ihrem Jungen hatte und haben durfte. Traurigkeit, ja. Angst, ja. Und manchmal auch Verzweiflung. Aber keine trostlose Hoffnungslosigkeit. Denn eins daran glaubt sie ganz fest, auch für ihren kleinen Jungen gab es eine Erlösung und ein gutes Ende. Und ganz egal, wie die Situation war, sie durften sich immer wieder neu an die Hand Gottes begeben und sich getragen wissen. In dem Psalm finden Erinnerung und Klage zusammen zu einem Lied der Erlösung. Nicht, dass das Elend ein für alle Mal gewendet wurde. Nicht, dass die Klage überflüssig geworden wäre oder dass keine Tränen mehr fließen würden. Der Psalm ist dazu viel zu realistisch. Die Widersprüchlichkeit unserer Erfahrungen wird ernst genommen. Das Leben besteht weder nur aus Freude, aber es besteht auch nicht nur aus Leid. Und die Worte des Psalms machen uns Mut, uns aus diesem Würgegriff einer bedrängten Gegenwart zu befreien. Wir dürfen die Erinnerung an Gottes große Taten, an seine Erlösungstaten wachhalten. Und wir dürfen die Spuren seines Handels in unserem Leben immer wieder entdecken. Und dabei rufen sie uns auf, das nicht zu vergessen und ihn immer wieder zu loben. Die Worte des Psalms erlauben uns auch, unsere Tränen zu weinen. Wir dürfen weinen. Denn sonst würde da nicht stehen, er wird die Tränen abwischen. Die Worte des Psalms erinnern uns daran, dass Gott auch jetzt und in Zukunft bei uns ist und uns frei macht. Ja, und noch viel mehr wissen wir, was der Psalmschreiber noch nicht wusste. Für uns gilt eine ewige Erlösung. Anja sagte am Beginn des Gottesdienstes, dass gerade heute am Ewigkeitssonntag, wenn wir beten, wenn wir an die Menschen denken, die wir verloren haben, das auch wieder ganz bewusst wird. Für uns ist es nicht am Ende, wenn hier der Schlussstrich gezogen wird. Wir dürfen ein Leben mit Jesus haben in der Ewigkeit. Wir dürfen bei ihm sein. Und das macht mir Mut, jetzt auch zu sagen, ja, es ist ganz vieles schlimm auf der Welt. Und es ist erschreckend. Und es gibt Tage, an denen macht es mir Angst. Aber es muss mich nicht zerdrücken. Weil ich weiß ganz gleich, was passiert. Wir sind in Gottes Hand. Ich bin in Gottes Hand. Die Menschen, die jetzt hierher kommen, vielleicht weil sie aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Wie schön ist es, wenn wir ihnen hier die Hand reichen können und ihnen etwas von der Liebe Jesu zeigen dürfen. Der Psalm schreibt, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Und dann, wenn wir mit Jubel ernten, dann geht es nicht mehr nur um die Befreiung aus einem fremden Land. Dann geht es um die Befreiung zum ewigen Leben. Und dieses Wissen, das trägt wirklich. Ja, und wenn ich nochmal an dieses Bild komme vom Anfang, die Bibel als ein Haus zum Leben, dann würde ich sagen, ja, ein Haus, das uns hilft bei unserer Freude, bei unserem Leid, unserer Hoffnung, unserer Angst, unserer Vergangenheit und unserer Gegenwart und unserer Zukunft. Ein Haus, ein Buch, das uns begleitet durch ein Leben hin, das den Tod nicht aus den Augen lässt, das ihn benennt. In der Bibel ist der Tod kein Tabu, das aber nach diesem Tod keinen Punkt, sondern einen Doppelpunkt macht. Gott selber hat uns dieses Wort, dieses Haus gebaut. Und dafür bin ich sehr dankbar. Amen.